Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute geht es um das Thema kognitives Modell blinder Menschen bei grafischen Benutzeroberflächen. Klingt ein bisschen abstrakt, aber ich werde gleich erklären, worum es dabei geht. Erstmal generell, was ist ein kognitives Modell? Kognitives Modell beschreibt im Prinzip, wie eine grafische Benutzeroberfläche wahrgenommen wird. Also wir sehen als Sehende natürlich die grafische Benutzeroberfläche, aber wir müssen kognitiv verstehen, wie sie funktioniert, und dabei hilft uns unser kognitives Modell. Stellen wir uns eine Person vor, die noch nie eine grafische Benutzeroberfläche gesehen hat. Wir drücken der eine Maus oder eine Tastatur in die Hand oder ein Touchscreen. Die wird ja irgendwas damit machen können, aber sie weiß noch nicht genau, was passiert, wenn sie irgendwo draufklickt. Also es kann ja sein, dass sie irgendwas anklickt und es passiert gar nichts, weil dieses Element nicht anklickbar wäre. Und das unterscheidet uns davon, wie jemand, der, oder von jemandem, der, also es gibt natürlich den Unterschied zwischen Leuten wie uns, die Hunderte, Tausende oder Zehntausende von solchen Oberflächen gesehen haben, die wir verstehen, wie so etwas funktioniert. Ein einfaches Beispiel, wenn ich einen Button sehe, dann weiß ich, okay, das ist ein Button, weil der eine bestimmte Form hat, der hat eine bestimmte Beschriftung vielleicht, und es sieht halt so aus, als ob er anklickbar wäre. Und wenn ich mit der Maus drüber gehe, dann sieht die Maus ein bisschen anders aus, der Cursor, und es passiert auch irgendwas, wenn ich mit dem Mauscursor draufklicke. Und das weiß jemand nicht, der noch nie eine grafische Benutzeroberfläche verwendet hat oder gesehen hat. Und damit das Ganze funktioniert, brauchen wir dieses kognitive Modell. Bei sehenden Menschen ist es so, dass sie das kognitive Modell natürlich über die grafische Darstellung wahrnehmen. Das ist ja logisch, dafür ist es ja gemacht. Das heißt, wir sehen einzelne Elemente. Wir sehen einzelne Elemente, aber wir sehen auch Gruppierungen von Elementen. Stellen wir uns zum Beispiel eine Navigation vor. Die Navigation erkennt man daran, das ist meistens oben oder links. Es sind gruppierte Links in der Regel. Und dadurch, dass sie zusammengestellt sind, zum Beispiel 5, 6, 7 Links nebeneinander, untereinander, wissen wir aus unserer Erfahrung heraus, das ist die Navigation. Und wenn da so ein Dreieck daneben ist, dann wissen wir, okay, das ist offenbar ausklappbar. Und wenn ich da drauf gehe, dann klappt sich das Ding vielleicht auf oder es passiert auf jeden Fall irgendwas. Und wenn ich dann ein Eingabefeld und den Button Suchen daneben sehe, dann weiß ich, okay, das ist eine Suche und so weiter und so weiter. Und dann gibt es die sogenannten Gestaltgesetze. Die Gestaltgesetze definieren so die ganz grundlegenden Sachen, was grafische Gestaltung angeht. Zum Beispiel, wenn ich Elemente gemeinsam gruppiere, dann weiß ich, dass diese Elemente durch ihre visuelle Nähe zueinander zusammengehören. Das ist das Gesetz der Nähe. Das besagt einfach, dass Elemente, die gemeinsam gruppiert sind, zusammengehören. Und Elemente, die halt nicht gemeinsam gruppiert sind, gehören nicht zusammen. Anderes Gesetz gibt das Gesetz der gleichen Gestaltung. Ich glaube, das heißt so, ich bin mir nicht ganz sicher. Das heißt, dass Elemente, die gleich gestaltet sind, auch die gleiche Aufgabe haben, zum Beispiel. Wenn ich zum Beispiel zweimal den Button Suchen sehe, dann weiß ich, okay, das hat irgendwie die gleiche Aufgabe, man sucht da irgendwas. Dann gibt es natürlich ganz viele andere Faktoren, wie zum Beispiel die Farbe als Orientierungsmittel. Das heißt, Links zum Beispiel sind in der Regel durch Farbe gekennzeichnet. Und wenn ich sehe, okay, dieser Text ist farbig, hat eine andere Farbe, in der Regel dunkelblau oder so, dann ist er in der Regel anklickbar. Man kann natürlich Links auch anders einfärben, gerade im Corporate Design ist das ja üblich. Und dann muss ich halt lernen, wie dass diese farbigen Texte links sind. Das Problem beginnt ja dann, wenn ich Elemente habe, die gerade nicht sichtbar sind. Zum Beispiel, wenn ich auf einer Webseite bin, dann habe ich ja einen Viewport, also das, was ich gerade sehe, wenn ich auf die Seite draufkomme. Und dann kann es aber sein, dass entweder unten noch Inhalte sind, die gerade nicht sichtbar sind, oder rechts, wenn ich eine horizontale einen horizontalen Scrollbalken habe, können auch Rechtsinhalte sein. Oder es können Inhalte in irgendwelchen Menüs versteckt sein. Denken wir an Google Docs zum Beispiel. Das ist eine komplexe Anwendung, wo in den Untermenüs noch Punkte drin sind. Und davon brauche ich eine Vorstellung, auch als sehende Person, was erstens, dass es auch aufklappbar ist, zweitens, was sich dahinter verbergen könnte. Und da wird die ganze Geschichte komplex. Natürlich ist es kein Problem, mir eine Webseite anzugucken und die aufzunehmen, wenn ich jetzt keine kognitive Einschränkung habe. Aber sobald ich irgendwelche Dinge habe, die ich nicht sehen kann oder die sich nicht erwartungskonform verhalten, da erwächst halt oder kann ein Problem erwachsen. Genau, so viel zum kognitiven Modell sehender Menschen. Kommen wir zum kognitiven Modell blinder Menschen. Sehende Menschen, wir gehen jetzt der Einfachheit halber von Personen aus, die gar kein nutzbares Sehvermögen haben. Blinde Menschen müssen den audio- oder haptischen Kanal verwenden, um Informationen aufzunehmen. Das heißt, in der Regel, die meisten Blinden, die ich kenne, nutzen die Sprachausgabe oder relativ wenige Blinde nutzen die Blindenschrift. Ich werde später nochmal dazu kommen, warum die Blindenschrift so selten benutzt wird. Generell muss man sagen, dass die Blinden, dass beide Kanäle ja relativ reduziert sind im Vergleich zur grafischen Wahrnehmung, weil wir immer nur eine Zeile wahrnehmen. Eine Sprachausgabe kann ja keine horizontalen und vertikalen Informationen sozusagen ausgeben, sondern sie ist dazu gezwungen, Informationen zeilenweise abzuarbeiten. Und die Blindenschrift ist im Prinzip auch nur zeilenweise in der Lage, Informationen abzuarbeiten, hat aber noch den Nachteil, dass sie extrem reduziert ist. Die Blindenschriftgeräte, die Braillezeilen, können in der Regel so circa 40 Zeichen darstellen. Und 40 Zeichen, das ist so gut wie gar nichts. Also für jemanden, der sehen kann, ist das überhaupt nichts. Das ist total läppisch. Und dann fragt man sich tatsächlich auch, wie kann man mit so einer Informationsarchitektur überhaupt arbeiten? Es geht. Wie ich mir von Leuten habe sagen lassen, die es benutzen. Aber es ist extrem schwierig, weil, wie gesagt, ja, die Informationsmenge relativ reduziert ist. So eine Zeile kann also kaum mehr als eigentlich Datum und Uhrzeit zum Beispiel gleichzeitig darstellen. Und das ist natürlich extrem aufwendig, wenn man ein komplexeres Interface hat. Das heißt, für blinde Menschen ist es erstmal so, dass sie sich sequenziell durch so eine Struktur durcharbeiten müssen. Also sowohl bei Software als auch bei Websites. Bei Websites sowieso. Denn bei Websites ist es ja meistens so, dass man von oben nach unten und von links nach rechts geht. Gerade auf Webseiten, die man noch nicht kennt. Wenn man die Webseite gut kennt, kann man die Inhalte in der Regel gezielt ansteuern. Zum Beispiel durch die Tastaturbefehle oder halt durch die Touchgesten auf dem Smartphone kann man zum Beispiel gezielt Container ansteuern oder Container überspringen. Bei uns sind die Container im Prinzip das, was was dieses Gestaltgesetz über die Nähe, was ich da vorhin erzählt habe, für uns sind die Container die Erfüllung dieses Gestaltgesetzes. Das heißt, Elemente, die innerhalb eines Containers sind, sei es ein Div-Container oder ein Container Content, Navigation, Footer und so weiter. Das sind unsere Inhalte, die gemeinsam gruppiert sind oder halt Fieldset bei Formularen zum Beispiel. Ich kenne mich ja nur mit Web aus, deswegen bin ich bei Apps und so raus. Genau, aber Elemente sind halt in solchen Gruppen gruppiert, Container gruppiert. Und natürlich kann ein Container auch Untercontainer enthalten. Zum Beispiel könnte ich sagen, ich habe einen Container auf der Webseite Hauptinhalt oder Inhalt und dann gibt es einen Container, einen Untercontainer, Hauptinhalt, das wäre dann der eigentliche Artikel zum Beispiel und ich habe einen Container Site oder Site heißt es glaube ich, die rechte Seitenspalte, Und die wiederum kann natürlich in weitere Untercontainer aufgeteilt sein. Eine ähnliche Funktion haben dann auch die Überschriften, gerade bei längeren Artikeln. Die teilen ja auch die Inhalte einfach grob ein und die Überschriftenhierarchien repräsentieren dann ja auch die Struktur des Textes. Das heißt, der H1 ist meistens die Hauptüberschrift. Die Untercontainer wären dann H2 und die Untercontainer wären die H3 und so weiter. Genau, das ist dann auch die Hierarchie sozusagen der Elemente. Also man geht in einen Container Content rein und über die Unterüberschriften wird dann auch die Hierarchie der Container dargestellt. Das gleiche bei Formularen zum Beispiel. Wenn man etwas komplexere Formulare hat, die visuell auch in verschiedene Abschnitte eingeteilt sind, sagen wir mal ein Formularbereich, Adresse, Anschrift und ein Formularbereich, Zahlungsdaten und so weiter. Wenn die visuell abgegrenzt sind, dann könnte man mit Fieldset die Formulare auch gruppieren, die Formularelemente. Und dann könnte man von Formulargruppe zu Formulargruppe sozusagen springen. Und die einzelnen Formularelemente wären dann auch die Unterelemente dieser Hierarchie. Und auch das wird dann natürlich durch diesen Accessibility Tree, also durch den Barrierefreiheitsbaum, abgebildet. Eine große Herausforderung für blinde Menschen ist die Belastung des Gedächtnisses. Man nennt das auch Cognitive Load. Das heißt, Menschen, die sich alles nur akustisch oder taktil erschließen müssen, die brauchen ein relativ gutes Gedächtnis, gerade bei Applikationen, die man relativ selten nutzt. Ich sage jetzt keine Namen, weil sonst irgendjemand wieder beleidigt ist. Aber es gibt Applikationen, die man vielleicht ein, zwei Mal im Monat braucht, die aber eine gewisse Komplexität haben und dadurch extreme Anforderungen an blinde Menschen und deren Auffassungsgabe stellen, auch wenn sie barrierefrei sind. Das Problem ist aber, dass viele Anwendungen heutzutage halb barrierefrei sind. Und ich weiß, es gibt nicht halb barrierefrei, es gibt nur konform oder nicht konform. Aber ich sage jetzt einfach mal, die sind halb barrierefrei. Das heißt, da sind die Elemente grundsätzlich beschriftet und es ist grundsätzlich, grundsätzlich mit der Tastatur bedienbar. Aber es ist extrem wirr aufgebaut auf der kognitiven Landkarte einer blinden Person. Oder die Anwendung verhält sich nicht so, wie man es erwartet. Oder das Bedienelement verhält sich nicht so, wie man es erwartet. Ich war ja früher, vor 10, 15 Jahren, war ich ein relativ intensiver Nutzer von Word oder PowerPoint. Aber mehr Word tatsächlich. Und ich glaube, ich hatte damals die meisten Funktionen beziehungsweise deren Positionen und Beschreibungen mehr oder weniger auswendig gekannt. Also nicht die meisten, sondern die meisten, die ich wirklich regelmäßig brauche. Das sind ja nur, weiß ich nicht, 5-10% oder so. Und seit einigen Jahren verliert Word ja wirklich massiv an Bedeutung. Man schreibt ja heutzutage in irgendwelche Wikis oder sonst wo seine Inhalte zusammen oder in irgendwelchen anderen Tools und dafür braucht man Word im Prinzip nicht mehr. Und heute, ich muss wirklich jedes Mal, wenn ich Word mal aufmache, so alle 2-3 Tage mal oder einmal pro Woche oder so, muss ich echt überlegen, wo ist die Funktion jetzt? Wie heißt die nochmal? Und da muss ich echt fast immer meine Suchmaschine befragen, weil ich es mir überhaupt nicht mehr merken kann. Weil ja auch Microsoft immer Spaß dran hat, die Funktion umzubenennen, zu verschieben oder irgendwie anders zu gestalten. Und auch diese UI-Elemente von Office verhalten sich ganz häufig sehr merkwürdig, also nicht erwartungskonform. Aber auch im Web ist es ganz häufig so, dass man UI-Elemente hat, die man im Grunde kennt, also sowas wie Selectboxen, die aber nicht genau das tun, was man erwartet. Also man versucht die mit Alt-Fall runter aufzuklappen zum Beispiel und das passiert nicht. Oder also sie klappen nicht auf. Oder es wird irgendwas abgeschickt, obwohl man eigentlich nur immer noch nicht selektiert hat und so weiter und so weiter. Jetzt habe ich gerade das Problem mit Facebook wieder. Facebook hat ja diese mobile Version abgeschafft, die viele blinde Menschen benutzt haben. Das war so eine Oldschool HTML Version von Facebook. Und die haben das jetzt gerade, ich glaube, vorgestern haben sie es wirklich endgültig abgeschafft, wie es aussieht. Und man muss jetzt mit dieser, mit der Webversion, ich weigere mich ja, die App zu installieren, man muss mit der Webversion sich arrangieren, wenn man es noch weiter nutzen möchte. Und auch hier, es verhält sich total unberechenbar, was da passiert. Ich weiß noch, ich wollte irgendwas schreiben in irgendeiner Gruppe. Und dann wird mir der Formularfokus ausgeschaltet von dem Screenreader. Das heißt, ich kann nicht mehr weiterschreiben. Und ich weiß absolut nicht, was passiert ist. Ich vermute mal, da ist irgendwas dynamisch eingeblendet worden, was sich den Fokus geholt hat von der Tastatur. Aber da ich es nicht sehen kann, weiß ich es nicht. Und jetzt habe ich echt keinen Bock mehr auf Facebook. Ich muss mir überlegen, ob ich da noch mal weiter was machen möchte. Aber das sind nur Beispiele für die ganzen Dinge, die passieren können. Wenn sich Sachen nicht erwartungskonform verhalten oder man halt relativ wenig Erfahrung mit einer einzelnen Anwendung hat und die nicht das tut, was man gerne hätte. Und das ist leider sehr häufig der Fall und wird mit diesen ganzen Webanwendungen wie Google Docs, Gmail und so weiter und so weiter, das wird einfach immer mehr zunehmen. Deswegen argumentiere ich ja auch immer dafür, dass wir bessere Patterns brauchen für blinde Menschen, damit solche Dinge sich reduzieren. Ein wichtiges Thema für blinde Menschen ist vor allem das nicht so sehr das Wahrnehmen von Informationen, sondern wirklich das Herausselektieren irrelevanter Informationen. Es gibt zwei Arten aus meiner Sicht irrelevanter Informationen. Erstmal die irrelevanten Informationen, die von der Oberfläche kommen, also von der grafischen Benutzeroberfläche. Das sind zum Beispiel überflüssige oder schwachsinnige Alternativtexte. Davon gibt es mehr, als man gerne hätte. Oder ganz viele ganz andere Informationen. Werbung zum Beispiel ist ein ganz großes Problem. Die Werbung ist ja häufig, das sind einfach irgendwelche importierten Sachen von Werbenetzwerken. Das heißt, der Anbieter der Website hat meistens keinen Einfluss darauf. Und dann kommt da halt irgendwelches kryptisches Zeug, irgendwelche Zeichenketten, irgendwelche Worte, die da ohne Kontext stehen. Und damit kann die blinde Person nichts anfangen, aber sie muss sich das ja anhören. Und gerade wenn das in Artikeln drin ist, das ist extrem belastend. Also es reißt einen da total raus. Das ist der einzige Grund, warum ich einen Werbeblocker verwende. Ich finde ja eigentlich, sollten die Leute ja Geld verdienen können und ich finde es auch in Ordnung, wenn Zeitungen und so weiter Geld damit verdienen. Das Problem ist, man kann die Inhalte nicht mehr nutzen als blinde Person, weil die Werbung so exzessiv ist. Aber ich muss dazu sagen, ich nutze einfach keine kommerziellen Medien mehr. Ich habe das sozusagen fairnesshalber gelöst, dass ich dann sage, okay, dann rufe ich halt Zeit Online und Spiegel Online gar nicht mehr auf. Dann verlieren die auch kein Geld, weil ich den Werbeblocker anhabe. Genau, also Informationen reduzieren, die von der Oberfläche kommen und die man im Augenblick vielleicht nicht braucht. Und die zweite Quelle von redundanten oder überflüssigen Informationen ist der Screenreader selbst. Der Screenreader, wenn ihr euch das vielleicht mal angeguckt habt, gibt einfach einen Haufen Informationen aus, die man teilweise nicht benötigt, also die Überschriftenebene. Manchmal ist sie wichtig, wenn man zum Beispiel gezielt etwas sucht. Manchmal ist sie unwichtig, wenn man einen Artikel einfach nur lesen möchte und einem relativ egal ist, ob es jetzt eine H4, eine H6 oder eine H8 ist. Eine H8 gibt es nicht, aber ist ja auch egal. Oder man hat halt einen Haufen Formularelemente und weiß, okay, das eine Formularelement habe ich ausgefüllt, das andere habe ich noch nicht ausgefüllt. Dann muss man lernen, sozusagen diese Informationen, die man gerade nicht benötigt, immer auszublenden. Und auch das geht, wenn man genug Erfahrung hat und wenn man genug Übung hat. Das Problem ist, oder die Anwendung gut kennt, das Problem ist halt bei Anwendungen, die man nicht kennt, da fehlt einem einfach die Erfahrung, wie sich die Anwendung verhält oder welche Informationen sie ausgibt. Und manchmal ist es tatsächlich auch schwierig zu unterscheiden, ist das jetzt eine Information, die der Screenreader selber erzeugt hat? Oder kommt die jetzt von der grafischen Benutzeroberfläche? Das ist bei Emojis zum Beispiel ganz häufig der Fall, wo man sich fragt, hat die Person da gerade lachender Hundehaufen hingeschrieben? Das ist relativ unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Und ja, gut, das ist halt das Schicksal von Personen, dass sie solche Sachen rausfiltern müssen. Was hier ganz hilfreich ist, ist tatsächlich auch die Suchfunktion des Screenreaders oder halt des Browsers zum Beispiel. Ich habe das ganz häufig, dass ich einfach nach einer Zeichenkette suche auf einer Benutzeroberfläche, weil ich weiß, okay, der Button heißt Post jetzt abschicken oder sowas und dann suche ich danach. Und das hilft einem extrem. Das ist eine relativ gute Zeichenerleichterung. Das Problem ist auch, dass man sehr individuelle Strategien entwickeln muss, um tatsächlich zurechtzukommen. Ich habe in irgendeinem Beitrag habe ich das mal beschrieben, dass natürlich die technischen Fähigkeiten total wichtig sind. Also, dass man mit seiner assistiven Technologie fit ist. Es ist aber nur ein Teil. Der zweite Teil ist wirklich diese individuelle Entwicklung von Strategien, weil viele Websites, auch wenn sie barrierefrei sind, das spielt im Prinzip kaum eine Rolle. Wenn ich sie generell benutzen kann, dann erfordert sie immer noch eine eigene Strategie. Jetzt nicht unbedingt die Webseite, aber Applikationen, also Dinge, mit denen ich stark interagieren muss. Gmail zum Beispiel, ich habe ja vorhin das Beispiel Facebook gebracht und auch Gmail hat ja vorher mal eine HTML-Version gehabt, ich glaube so vor ein, zwei Jahren noch, die viele blinde Menschen benutzt haben. Auch wieder alles HTML, aber hat halt den Vorteil, dass es relativ gut benutzbar war. Und jetzt hat man halt diese neue Gmail-Version oder die JavaScript-basierte, Ajax-basierte Gmail-Version, die auch immer das tut, worauf sie gerade Lust hat. Also nicht wirklich spaßig ist. Ich habe dann irgendwann eine Strategie entwickelt, wie ich damit umgehen kann. Ich war einfach zu faul zu wechseln. Ist auch immer ein bisschen aufwendiger, von Gmail irgendwann das hinzugehen. Aber ja, man muss eine eigene Strategie dafür entwickeln. Genauso wie man eine eigene Strategie für Google Docs braucht, wenn man das benutzen muss, oder für SAP, für WordPress und diese ganzen Dinge, die wir heutzutage benutzen müssen. Und genauso erfordert auch jede Desktop-Software eine eigene Strategie. Jetzt kann man sagen, auch Sehende brauchen so etwas. Das stimmt in gewissem Maße. Aber man muss einfach sagen, diese Usability-Heuristiken, die sind ja alle wirklich für Sehende ausgelegt. Das heißt, für Sehende wird dann angezeigt, da musst du draufklicken, damit das und das passiert. Da kannst du Text eingeben und so weiter. Die sehen das auf einen Blick. Und für jemanden, der sehen kann, gibt es jetzt vielleicht auch nicht so die großen Unterschiede zwischen LibreOffice und Google Docs und Microsoft Word. Für jemanden, der blind ist, sind das total unterschiedliche Programme. Das ist so wie Tag und Nacht sozusagen. Oder so wie Chinesisch und Deutsch. Das erfordert eine komplett andere Herangehensweise. Es ist ein komplett anderes Verhalten. Oder auch bei Videokommunikationssoftware, das ist vielleicht ein besseres Beispiel. Das sehen ja alle Videokommunikationslösungen sehen relativ ähnlich aus. Jetzt, wenn man es ein bisschen abstrahiert. Also Mikrofon ein, Mikrofon ist durchgestrichen, ist Mikrofon aus, Kamera durchgestrichen, ist Kamera aus und so weiter und so weiter. Das heißt, jemand, der sehen kann und zwei, drei von diesen Programmen mal verwendet hat, wird sich auch im vierten Programm relativ gut zurechtfinden. Für blinde Menschen gilt das komplett gar nicht. Also die müssen für jede Software, Zoom, Teams, Google, Meet, BigBlueButton, Jitsi, für jede Software müssen sie ein eigenes kognitives Modell entwickeln und ja, sich komplett auf eine komplett eigene Strategie entwickeln, wie sie mit der jeweiligen Software umgehen. Und das ist eine kognitive Herausforderung sondergleichen. Das ist einfach super, super anstrengend. Und vor allem für Leute, die jetzt nicht den ganzen Tag am Rechner hängen, wie ich zum Beispiel. Oder halt, ich habe ja immer noch den Vorteil, dass ich kleinen Sehrest habe. Ich kann immer noch zur Maus greifen. Und ja, ich habe auch viele von diesen Programmen einfach regelmäßig genutzt. Also Meet und Teams und Zoom und so weiter. haben teilweise zu meinen täglichen Werkzeugen gehört, deswegen kenne ich die recht gut und es ist einfach Übung und Erfahrung und ein bisschen durchwursteln. Aber es gibt halt viele Leute, die es nicht können. Und für die das eine große Herausforderung ist. Und wie gesagt, ja, dafür brauchen wir eigentlich diese Patterns, die es heute nicht gibt. Und selbst wenn es die heute geben würde, müssten sie auch noch übernommen werden von den einzelnen Anbietern. Und das ist auch noch eine große Herausforderung. Es ist tatsächlich eher so ein Trial-and-Error-Ansatz. Also wirklich ausprobieren, vor allem dort, wo es relativ risikolos geht. Also wenn ich irgendwie Artikel bestelle, dann sollte ich vielleicht nicht so viel rumprobieren. Aber bei Software kann man in der Regel relativ gut Sachen ausprobieren und gucken, funktioniert das so oder funktioniert das so. Wir haben jetzt zum Beispiel bei Microsoft Windows haben wir ja so einen Splitter aus Windows 95 und Windows 11. Das heißt, es gibt Benutzerelemente, die sich noch wie bei Windows 3.1 oder so verhalten, wo man noch irgendwo nach dem OK-Button suchen muss, um einen Dialog zu bestätigen. Und da gibt es Windows 11, wo man das sich eher wie so eine App behält. Also ich schalte um und die Einstellung, und ich drücke auf den Toggle-Button und die Einstellung ist automatisch gespeichert. Manchmal muss man Tab drücken und manchmal Leertaste, manchmal Return. Und es ist immer ein Überraschungspaket bei Windows, wie sich so eine Applikation verhält. Also auch die Microsoft-eigenen, aber natürlich auch die fremden Applikationen, wie man die benutzt. Und auch da, man muss sehr viel Erfahrung haben oder sehr viel Geduld, um diese Sachen auszuprobieren und dann zu dem zu kommen, was man eigentlich machen möchte. Und das Problem ist ja, wenn man vollblind ist, dann weiß man manchmal gar nicht, ob man erfolgreich war. Also wenn ich zum Beispiel auf OK drücke, ist halt die Einstellung wirklich gespeichert worden, die ich gerade gemacht habe? Oder ist die Formatierung, die ich gerade in dem Word-Dokument gemacht habe, machen wollte, ist die wirklich vorgenommen worden? Das weiß man als vollblinde Person ja nicht unbedingt, weil man die Sache natürlich nicht wahrnehmen kann. Auch wieder eine ganz große Herausforderung, mit der wir im Prinzip bisher noch keine gute Lösung gefunden haben. Genau, vielleicht nochmal zur Zusammenfassung, welche Prinzipien für blinde Menschen wichtig sind. Ein Prinzip, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, ist das ganze Thema Semantik. Semantik ist Funktionalität, wo man Zusammenhänge herstellt, dass Elemente zusammengehören, wo man Hierarchien darstellt, also dass Elemente größer sind und kleiner sind. Elemente größer sind, sind sie wichtiger, also eine H1 ist wichtiger als eine H2 und so weiter. Dann natürlich die Semantik von Elementen, wenn ich HTML-Elemente verwende oder halt Area für irgendwelches JavaScript-Gedöns, dass dann klar wird, okay, das ist eine Checkbox, aktiviert, die aktiviert ist, deaktiviert ist, oder es ist ein Radio-Button, eine Gruppe von Radio-Buttons und einer davon ist aktiviert und einer davon ist nicht aktiviert. Das wird durch dieses ganze Thema Semantik deutlich. Die Hierarchie wird natürlich, wie gesagt, durch die Container und die Überschriftenebenen zum Beispiel deutlich. Die Aufgabe von anderen Containern wird dann über Beschriftungen und kommuniziert, zum Beispiel über Bildbeschreibungen oder wenn ich einen Stepper habe, dann steht irgendwie dabei im Area-Label, also in der Beschriftung, in der nicht visuell sichtbaren Beschriftung, steht da drin Fortschrittsanzeige oder hier bist du in deinem Prozess oder sowas, damit die Blinden wissen, was dieser Stepper eigentlich tut. Dann gibt es natürlich das ganze Thema Änderungen, die passieren. Ihr wisst ja hoffentlich, dass Webanwendungen von dem Screenreader gebuffert werden. Das heißt, er guckt sich nicht die ganze Zeit die Webseite an, sondern er bildet sozusagen die Webseite intern in der Struktur ab, im Buffer. Und wenn sich dann auf der Website-Struktur etwas tut, dann kriegt er das nicht unbedingt mit. Also wenn da ein Menü aufgeht, wenn da eine Dialogbox aufgeht, dann kriegt der Screenreader das nicht mit, wenn es nicht barrierefrei programmiert wurde, also zum Beispiel in der Live-Region ist. Und auch das gehört natürlich dazu, dass diese Informationen an den Blinden kommuniziert werden. dann natürlich das ganze Thema Reihenfolge, sinnvolle Reihenfolge, sowohl bei der Screenreader-Darstellung als auch bei der Tastaturbedienung. Auch das ist ein ganz wichtiges Prinzip der Barrierefreiheit, weil wenn Informationen nicht sinnvoll dargestellt werden für Screenreader, wie zum Beispiel eine Tabelle, wenn die nicht sinnvoll in der sinnvollen Reihenfolge vorgelesen wird, dann kann eine blinde Person daraus keine Informationen ziehen. Und ja, natürlich generell das Thema Tastaturbedienbarkeit. Auch hier gibt es ja natürlich Abweichungen, leider, muss man sagen, also was das Verhalten angeht. Generell wird die Tastaturbedienbarkeit durch den Screenreader gewährleistet. Aber das Problem ist, wenn abweichende Muster vorhanden sind. Also wenn ich zum Beispiel eine Taste drücke und nicht genau das passiert, was ich erwartet habe, dann kann es Probleme geben. Oder wenn die Tastatur in irgendwelchen Dingen hängen bleibt. Auch hier wieder ein letztes Beispiel, wo es nicht funktioniert. Auch wieder Facebook oder auch LinkedIn zum Beispiel. Es ist so, dass der Screenreader sich durch die Webseite, manchmal durch die Webseite bewegt, ohne dass die Webseite gescrollt wird. Das kann passieren. Wenn man zum Beispiel die Webseite durchliest, also bei NVDA ist das so, wenn man sich die Webseite vorlesen lässt, dann scrollt er, also von oben nach unten, dann scrollt er nicht automatisch mit. Das ist in der Regel kein Problem, es sei denn, Inhalte werden dynamisch geladen. Beispiel ist Facebook, aber auch LinkedIn. Da werden Inhalte ja dynamisch dazugeladen, wenn ich runterscrolle. Das Problem ist aber, dass ich als blinde Person ja nicht runterscrolle mit der Maus, sondern mit der Tastatur vielleicht durchgehe. Aber wenn ich mir Inhalte vorlesen lasse, bei NVDA ist das wie gesagt so, dann scrollt er nicht automatisch mit. Und dann bin ich irgendwann am Ende der Seite angekommen und müsste eigentlich mit der Maus scrollen. Aber also wie gesagt, als vollblinde Person komme ich ja gar nicht auf die Idee, dass da noch was sein könnte und dass ich mich dann durchscrollen müsste. Also auch wieder eine Problematik, für die wir bisher noch keine, also wir haben Lösungen dafür, aber die werden halt nicht implementiert. So viel heute zum Thema mentales Modell oder kognitives Modell blinder Personen. Ich hoffe, dass ihr den Beitrag sinnvoll fandet, schön fandet und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bis bald.